ein russlanddeutscher Pastor aus Bochum hat Anfang der 90er Jahre eine Reise gemacht, so ins hintere Teil Sibiriens, von hier aus gesehen, so richtig oben hoch in die Taiga. Und er berichtete, dass er aus diesem Gebiet kommt. Und als er 1989 nach Deutschland kam, da gab es 4 Christen, die er kannte, in einem ganz großen Gebiet, und er sagt also verschwindend wenig und auch keine Gemeinde. Und dieser russlanddeutsche Pastor ist dann 1991 zu einer Fahrt aufgebrochen in dieses hintere Gebiet, oben hoch in die Taiga. Und es war dann auch schon Herbst- und Winterszeit, die angebrochen ist. Und er war mit einem LKW unterwegs und mit 2 Mitarbeitern von einer Missionsgesellschaft. Und sie haben dann doch 2-3 Gemeinden besucht, die es sich gebildet hatten, auch in dieser ganz kleinen Zeit, so wo der eiserne Vorhang geöffnet worden ist. Und diese Gemeinden wurden von ihm besucht und von diesen beiden Mitarbeitern. Und auf einer Nachtfahrt im LKW, auf einer einspurigen Straße, könnte man es glaube ich nennen, sagte er. Und dann kam so ein Berg runter ihm ein anderer LKW entgegen. Und es muss ja kein großes Problem sein. Einer muss halt beide zur Seite fahren, ein bisschen an vorbei jonglieren, dachte er. Und dann traute er aber irgendwie seinen Augen auch nicht richtig, was da alles passiert. Der LKW hat für sich die ganze Straße beansprucht und schien auch nicht so eine Linie so zu fahren. Und es kam zu einem Unfall. Und bei diesem Unfall kippte dann der LKW zur Seite, wo die 3 Männer drin waren. Und es war ziemlich schlimm sogar. Und die beiden anderen Männer konnten sich so befreien, aus dem LKW heraus klettern. Und dann war dieser Pastor aus Bochum eingeklemmt. Und hat auch Schmerzen gehabt und hat das Lenkrad so im Bauchbereich Klemmen gehabt. Das war nicht schön und nicht gut. Und mit ganz, ganz viel hin und her bewegen und konnte er doch aus dem LKW herausgenommen werden und in das nächste Dorf, in so eine Art Zimmer, Krankenzimmer. Krankenhaus gab es nicht. Das war ein Krankenhaus. Gut. Aber kein so gutes wie bei uns, sondern ein anderes. Na gut, er kam dann doch in ein Krankenhaus. Ist aber gut, wenn man korrigiert wird, weil dann ist natürlich viel besser dann, ja. Und dann war es so, dass der Arzt, der gerufen worden ist, gesehen hat, das ist eine ganz schwere Geschichte hier. Und er musste operieren, er hat auch sehr viel Blut verloren gehabt. Und dann ist das Blut, was man von ihm noch nehmen konnte, ist dann nochmal sozusagen gefiltert worden, weil man hatte keine Blutkonserven in diesem kleinen Krankenhaus. Und es war eine Operation nötig und es war, wie der Arzt sagte, alles durcheinander. Die Organe waren nach oben gedrückt durch dieses Lenkrad und der Arzt hat nicht viel Hoffnung gehabt. Dann war das so eine Operation, die gemacht worden ist, das Nötigste, wo auch Organe noch versucht wurde zu versorgen. Und dann wurde er wieder zusammengenäht und die Krankenschwester ging durchs Dorf und hat Blutkonserven gesammelt in der Bevölkerung, die man dann auch irgendwie nehmen konnte. Und es war so, dass er dann anscheinend nicht mehr atmete. Und der Arzt sagte, das ist ein zu schwerer Unfall. Den konnte er nicht überleben. Der wurde dann ins Nebenzimmer gefahren, ja, und dann auch, man hat gedacht, er ist wirklich tot, war wohl tot, hat nicht mehr geatmet. Und der Arzt hat das dann erstmal versucht, alles selber aufzunehmen, zu verarbeiten, ist noch da geblieben. Und nach einer Dreiviertelstunde guckt er nochmal nach. Und dann bewegt es sich unter dem Laken, wo er mit zugedeckt war. Und er sagt, das darf doch wohl nicht wahr sein. Schnell, die Blutkonserven her. Die Krankenschwester war inzwischen zurück. Und dann ist er nochmal operiert worden und dann ist Blut zugeführt worden. Und er atmete auf jeden Fall wieder. Und er sagte aber, der Arzt hatte ganz wenig Hoffnung, weil das Blut, was auch zugeführt worden ist, das war ja ganz notwendig zubereitet. Also das war einfach als solches mit vielen Bakterien und so weiter behaftet. Und es musste trotzdem zugeführt werden. Der Arzt hat wenig Hoffnung gehabt. Einen Tag später kam seine Frau und der Arzt sagte ihm alles, der hat zwar jetzt anscheinend überlebt, aber er hat keine Aussicht, wirklich am Leben zu bleiben. Das steht einfach fest. Dann geschieht das, was kaum einer glaubt, dass dieser Mann überlebt hat. Dieser Prediger aus Bochum hat überlebt in der hintersten Ecke Sibiriens, kann man bald so sagen. Und Gott hat auch diesen Unfall zugelassen. Und als er dann in den Tagen wieder so bei Bewusstsein war und er so geredet hat, dann erzählte er, dass er in dieser Zeit, wo er tot war, etwas erlebt hat. Und zwar etwas, was seinen Glauben so bestärkt hat. Und zwar hatte er das richtig gemerkt in dem Krankenzimmer, wo der Geist, sein Geist, sein menschlicher Geist, seinen Körper verließ und an die Decke stieß des Raumes. Und da hat er gedacht, wie komme ich da bloß durch? Flop, war er durch und ist weiter. Und auf einmal merkte er, er ist außerhalb seines Leibes, außerhalb seines Körpers. Und dann kommt er in der Ewigkeit an. Er kommt bei Gott im Himmel an. Und dann sieht er ein Mädchen, das er letzte Woche beerdigt hatte und die zu ihm kommt und sagt, was willst du denn hier? Und auf einmal merkt er, wo er angekommen ist in der Herrlichkeit. Und er sagte, das ist ja total anders hier. Ich kann ja einfach nur staunen, wie ihr hier miteinander lebt und umgeht. Und er hat dann noch ein paar Beschreibungen so genannt, wie das für ihn so war, als er im Himmel war. Und dann war aber der Punkt erreicht, auch durch dieses Gespräch mit dem Mädchen im Himmel, dass er wieder zurück sollte in seinem menschlichen Körper, dass die Zeit noch nicht reif ist. Und so war es dann auch passiert. Ich berichte das mal so ein bisschen verkürzt, er hat das natürlich viel länger gemacht. Und er brachte mit, als er das tatsächlich überlebt hat, als er wochenlang auch dann in bessere Krankenhäuser war, versorgt wurde, dann sagte er, ich habe von Gott wirklich den Auftrag, den Menschen zu sagen, es gibt eine Ewigkeit bei Gott, es gibt auch ein Leben ohne Gott, wenn der Mensch tot ist. Ich habe den Auftrag zu sagen, dass das wahr ist, was in der Bibel steht. Ich habe das selber erlebt. Und das war so glaubhaft, wie er das sagte, und es ist auch so glaubhaft. Und er hat ein Stück Ewigkeit erlebt und mit reingenommen hier wieder auf der Erde, um das den Menschen zu sagen. Und ist ein Mann, der sehr gut das auch sagen kann, der hineinnimmt in dem, was er berichtet hat, dass es eine Ewigkeit geben wird. Dass der Mensch nicht nur hier auf der Welt lebt und dann ist alles vorbei, wenn er stirbt, sondern es gibt die Situation, dass der Mensch weiterleben wird in der Ewigkeit. Und er sagt, es ist so gut, wenn ich bei Gott bin. Es ist so gut, wenn ich Christus habe und mit ihm lebe. Und dass dieses Riesengeschenk der Ewigkeit Gottes für mein Leben da ist. Diese Geschichte stelle ich so den Bibelvers voran, über den ich predigen möchte, aus 1. Petrus 1, Vers 3. Da steht, gepriesen sei Gott und sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Er redet hier der Petrus von einer lebendigen Hoffnung, die wir als Christen haben durch die Auferstehung Jesu Christi. Und diese lebendige Hoffnung ist ganz deutlich, auch im Zusammenhang des Petrusbriefes hier, dass Gott für uns dieses ewige Leben bereithält. Dass wir von unserem Denken her davon wirklich ausgehen dürfen, dass wir in der Ewigkeit bei Gott sein dürfen. Und dass wir durch den Glauben an Christus dieses ewige Leben als Geschenk bekommen. Ja, das kann man nicht anders sagen. Gelobt sei Gott dafür. Das ist eine starke Seite hier, wie Gott das gemacht hat. Dass Gott uns durch den Glauben an Jesus Christus diese Ewigkeit bei ihm einfach schenkt, als riesengroßes Geschenk, aus Glauben heraus. Wir sind zu einer lebendigen Hoffnung wiedergeboren, sagt es hier sogar der Petrus, dass das so stark in unserem Herzen ist, dass wir wissen, dass das ist etwas, da lohnt es sich für zu leben. Ich habe eine unendliche Zukunft und diese Zukunft ist, dass Gott uns den Himmel schenkt, das ewige Leben und Leben ohne Ende, Leben, was so sein wird, da wird kein Schmerz sein, kein Geschrei, da wird ein anderer Stand sein bei Gott und wir werden in einer inneren Frieden leben bei Gott, den wir wirklich nicht erahnen können. Gott schenkt uns ein Leben mit einer ganz anderen Qualität. Und dieses große Geschenk der Lebensqualität, was Gott uns macht, diesen Himmel geschenkt zu bekommen und es beinahe innerlich jubeln zu lassen, das ist etwas, was uns im Alltag erreichen darf. Gottes Ewigkeit, wie er es gemacht hat, wie er sein wird, auch für uns sein wird. Und der Himmel ist oft für Menschen tabu, man redet nicht so gerne drüber, der ist irgendwie out und oft kommt er auch gar nicht so in den Kirchen zur Sprache, man redet gar nicht so ganz viel darüber und doch ist ein Riesengeschenk Gottes, das uns doch erreicht. Wir sind manchmal berührt davon, dass so wenig davon eigentlich begriffen wird. Dass Menschen sagen, ich will mich gar nicht mit meinem Sterben auch beschäftigen oder mit dem, was kommt danach. Derjenige, der von Christus her kommt und mit Jesus lebt, der ist davon berührt, wie out das Thema ist. Himmel und ewiges Leben, für manche beinahe ein Tabu, ja. Da darf man gar nicht darüber nachdenken. Das Leben, was wir hier leben, das muss alles bringen. Und das, was die Christen sagen, ja, wenn sie von der Ewigkeit her kommen und sagen, ja, so ist das bei Gott auch, wenn wir gläubig sind, was das eine Qualität ist, des Friedens und des inneren Heilseins. Wir ahnen das im Menschen manchmal, was Gott alles kann und das gibt er als Geschenk. Eigentlich will den Himmel nicht unbedingt jeder, auch wenn manche Lieder in der Popkultur davon berichten, dass so der Himmel versprochen wird und der Himmel ist, wenn du mit mir zusammen bist oder der Himmel ist im siebten Stock oder was man so sagen kann. Da gibt es manche Dinge, was himmlisch ist, was besonders schön ist und was man immer wieder haben muss. Aber bei Gott sind andere Dinge angesprochen, die er mit Ewigkeit verbindet und mit einer Qualität. Aber was ist mit der Tatsache, dass ich das, dass alle, was wir kennen, dass wir wirklich einmal sterben müssen, dass der Mensch das so derbe ausblendet? Wie gehen wir damit um? Einige Fragen an uns. Glauben wir an Gott, weil wir die gesellschaftlichen Verhältnisse verändern wollen? Glauben wir, weil wir Sinnfragen geklärt haben wollen? Glauben wir, weil wir glücklich leben wollen? Glauben wir, weil wir religiöse Erfahrungen machen wollen? Warum glauben wir? Mal ganz ehrlich, was sind unsere Motive? Warum glauben wir? Ich will leben ohne Verfallsdatum. Ich will leben mit Nachhaltigkeit. Und ich will ein wahres Glück haben, Liebe auf Dauer und nicht nur hier auf der Welt und hier im Leben. Ich weiß, dass das geht. Ich weiß, dass Jesus Christus das den Menschen gebracht hat. Mit der Einschätzung, dass diese Frage nach dem Jenseits, diese Frage nach dem ewigen Leben, dass das eine Top-Priorität hat. Das glauben viele Menschen in der Welt, nur nicht so sehr die Menschen in Deutschland. Die haben das abgekoppelt. Die wollen das nicht so wahrhaben. Aber wenn man die ganze Welt betrachtet, auch die verschiedensten Religionen, das hat Top-Priorität. Das will man wissen, weil man ahnt noch im Menschen, was drin ist, dass der Mensch nicht nur auf diese Welt bezogen lebt. Gott gibt uns ewiges Leben. Und das neue Jerusalem, wie es beschrieben wird, dass der Fluss so schön durch die Mitte der Stadt fließt, dass Bäume sind, die blühen, die Früchte tragen. Und davon werden sogar die Völker letztlich heil, dadurch, dass sie die Blätter der Bäume auf Wunden legen können. So im Bild gesprochen. Diese Ewigkeit bei Gott, die beschrieben wird, das ist wirklich eine ganz andere Qualität. Ein Glücklichsein und ein Leben mit Gott, der dabei ist und dem wir begegnen. Und wo wir auch nicht vergehen, wenn Gott da ist, sondern wenn wir auf ihn auch bezogen leben können. Leben in der Ewigkeit, weil Christus den Tod überwunden hat. Jetzt brauche ich einmal die zweite Folie. Durch die Auferstehung Jesu ist die Ewigkeit uns auch erschlossen. Die Auferweckung Toter durch Jesus wird dreimal beschrieben im Neuen Testament. Dann auch gibt es drittens die Auferweckung Toter durch die Jünger Jesu. Dann viertens die Auferstehung bei der Wiederkunft Jesu. Dass Gräber sich öffnen, dass Tote auferstehen, auch zum ewigen Leben. Fünftens die Auferstehung zum jüngsten Gericht, dass jeder Mensch sich auch vor Gott verantworten wird. Und sechstens auch die Auferstehung im Volk Israel zum Leben in der Herrlichkeit bei Gott. Diese sechs Punkte sind einmal systematisch hintereinander gestellt, von der Auferstehung Jesu Christi ausgegangen. Sind die anderen Dinge der Auferweckung, Auferstehung mit heilsgeschichtlicher Bedeutung angereiht. Und ohne dass Jesus Christus nicht auferstanden wäre vom Tod, nachdem er am Kreuz von Golgatha gestorben ist und der Vater im Himmel hat ihn auferweckt und der Heilige Geist hat ihn auch auferweckt. Es war ein Geschehen, auch ein trinitarisches Geschehen. Und dann kommt Christus zum Leben. Der Tod wird überwunden. Diese Auferstehung, die uns einfach Rettung bringt, wenn wir das für uns annehmen, wenn wir sagen, Jesus, das hast du getan, weil wir schuldig gewesen sind und du willst, dass unsere Schuld jetzt von dir weggenommen wird. Ja, mach das doch bitte in meinem Leben. Und durch die Auferstehung Jesu Christi ist das möglich, dass ich glauben kann, dass ich zum Glauben finde. Und durch die Auferstehung, ja, ist es ein Zeichen dafür, dass ich auch in Ewigkeit leben darf. Dass diese lebendige Hoffnung in mir durch die Auferstehung Christi kommt, nicht durch was anderes, nicht durch andere Glaubensinhalte, sondern durch die Tatsache, dass Christus wieder zum Leben gekommen ist, darf ich von der Ewigkeit ausgehen, dass ich auch ewiges Leben habe. Das Ganze ist schon etwas noch umfangreicher. Und auch im Alten Testament, wenn wir mal genauer hingucken, in den fünf Büchern Mose wird nicht von einem Leben nach dem Tod geredet. Und es wird auch nicht geredet von einer Auferweckung oder Auferstehung. Belehrt mich eines Besseren. Guckt mal nach zu Hause. Forscht. Und die Sadduzäer zur Zeit Jesu haben gesagt, weil das so ist, werden wir auch nicht in der Ewigkeit leben. Es gibt kein ewiges Leben. Und die Pharisäer haben gesagt, nee, Gott hat es den Propheten doch gezeigt, dass wenn wir sterben, dass wir auch bei Gott leben dürfen. Dass es ewiges Leben gibt. Und so gab es im Jüdischen zur Zeit Jesu zwei ganz große Glaubensrichtungen. Die Sadduzäer, die nicht an die Auferstehung der Toten glaubten und nicht an das ewige Leben. Und auf der anderen Seite die Pharisäer, die auch in ihrer Rechtgläubigkeit sich das sehr gut vorstellen konnten. Natürlich, das glauben wir. Gott hat uns doch ewiges Leben gegeben. Und jetzt durch Christus, durch das, was Christus in die Welt gebracht hat, dürfen wir davon ausgehen, dass die Auferstehung sagt, es gibt wirklich ewiges Leben. Das Leben ist nicht einfach aus, wenn wir als Menschen sterben, sondern es geht darum, dass wir diese Qualität Gottes, die er doch für uns bereit hat im ewigen Leben, dass wir diese Qualität auch vor Augen haben und das annehmen können und auch darin leben können. Also das hat Jesus so durch seine Auferstehung eigentlich als Grundlage geschafft, auch heilsgeschichtlich gesehen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Hier in Johannes 11 so formuliert, wer an Jesus glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Das ist so stark formuliert. Ja? Das könnte man denken, die Christen haben irgendwie so eine überkandidelte Geschichte an der Stelle. Aber das sagt Jesus hier sehr deutlich. Wenn wir sterben, dann wartet er auf uns. Und er ist der, der mit uns weitergeht. Und da wird nicht Verlorenheit sein, wenn wir Christen sind. Da wird nicht Verdammung sein. Sondern durch Christus haben wir Leben. Kein Mensch begleitet uns weiter, wenn wir sterben. Aber Jesus, der ist da. Und wir dürfen dann warten, wie Gott das macht. Ob wir denn bei der Auferstehung der Toten dabei sein werden, wenn er wiederkommt, oder ob wir sofort in der Ewigkeit sind, da gibt es durchaus mal unterschiedliche Ansichten. Aber er hat das bereit für uns. Leben in der Ewigkeit bei Gott durch seine Auferstehung. Diese Auferstehungskraft, die soll jetzt zum Tragen kommen in unserem Alltag, in meinem Glauben. Mensch, wir haben so viel bereit von Gott, so viel Kraft, dass wir sagen, Herr, deine Kraft durch die Auferstehung, die darf uns doch auch zu Überwindern machen von alltäglichen Problemen. Die darf uns doch eigentlich auch in unserem Alltag nicht immer nur mit hängenden Köpfen zurücklassen. Mit Ärger oder mit Kampf gegen andere oder wie auch immer. Sondern die Auferstehungskraft Christi, die verändert mich doch. Ich bin noch davon angerührt, wie Christus ist und wie an dem, was er durch seine Rettung in die Welt bringt, dass seine Kraft jetzt doch in meinem Leben einfach da ist. Vielleicht noch eine nächste Folie. Es gibt so manche Gewohnheiten, die eingerissen sind. Ich erlebe das manchmal auch, dass jemand, der vielleicht noch in die Gemeinde kommen könnte, der auch vielleicht schon ein bisschen alt ist, aber sagt, ich kann nicht mehr zur Gemeinde gehen oder ich möchte nicht mehr. Gut, das gibt ganz unterschiedliche Motive dabei oder manchmal kann man auch wirklich nicht. Es gibt dann Gewohnheiten, die mein Leben einfach lahm machen. Da schleppe ich mich vielleicht zum Kirchgang am Sonntag, aber der Glaube, der bewegt mich eigentlich nicht im Alltag. Ganz anders, sondern da sind manchmal sogar Zwänge und Dinge, die, ja, da komme ich nicht weiter. Da erlebe ich nicht die Auferstehungskraft Jesu in meinem Glauben, die Überwinderkraft, sondern da komme ich auch als Christ manchmal an meine Grenzen und Gewohnheiten, können manchmal auch letztendlich sogar zu meiner zwanghaften Strukturen führen. Ich möchte viel Freizeit für mich haben, keine Verpflichtung eingehen, weil das Leben mir über den Kopf wächst. Ich brauche Abstand, Ruhe, alles wird mir zu viel. Da brauche ich die Auferstehungskraft Jesu Christi. Oder den Glauben an Jesus mit anderen teilen, das sehe ich nicht mehr allzu wichtig an. Der Punkt D hier. Es kann sein, dass wir einfach müde werden im Unterwegssein des Glaubens. Und dann, dass die Auferstehungskraft Christi uns aber doch neu erreicht, dass wir selber von Christus her lebendig sind. Und dann sind wir überrascht manchmal, dass wir den Glauben doch weitergeben. So wie wir können, so wie es auch unserer Persönlichkeit entspricht. Aber dass es ein Anliegen von mir ist, das Evangelium, die beste Botschaft der Welt, ja, dass ich die auch weitergebe. Dass ich nicht nur sage, da gibt es ein paar in der Gemeinde, die machen das oder so. Das ist doch meine Sache. Ich bin doch Christ, ich gehe doch mit Jesus. Und seine Sache, die er gemacht hat, sein ewiges Leben, seine Auferstehungskraft, Mensch, die bewegt mich doch. Selbst in der Bibel sinnvoll zu lesen und zu beten und dann auch Jesus nachzufolgen, das schaffe ich nicht. Das, was ich manchmal erlebe, dass Menschen das auch unter uns sagen. Und es ist ein Stück schade, weil da liegt so viel Kraft drin, dass man selber die Bibel studiert und sich aufmacht, dass man einen Text hat und Parallelstellen und die Sache vom Kern versteht, die Nebensachen sieht, dass man studiert in der Bibel, im Wort Gottes. Und ich merke, hier ist Auferstehungskraft am Werke, wenn ich die Bibel neu wieder liebgewinne, wenn ich Zeit habe, wo ich weiß, jetzt ist Zeit mit Gott und die Bibel darf mich berühren. Wenn ich eins so persönlich sage, das ist etwas, was ich so bei Gerda richtig schätze, wenn wir morgens frühstücken, dann ist so eine innere so Wunsch da, einfach die Bibel zu lesen und Gedanken über die Bibel zu haben. Und das erlebe ich jeden Morgen und auch jeden Morgen mit Bibellesen und auch Gebet. Und das ist so echt, das ist so schön. Ich merke, das ist auch mein Bedürfnis. Aber ich bin morgens manchmal noch nicht so sortiert, dann dauert das immer so ein bisschen, bis ich dann so innerlich dann da bin. Aber es tut so gut, so das Wort Gottes als Schatz zu sehen. Als Schatz, wo Gott jetzt mir etwas zu sagen hat. Und wo auch Dinge der Ewigkeit dann durch das Wort Gottes auf mir fallen, auf mich kommen. Das ist so stark. Auferstehungskraft haben, aus der Kraft Jesu heraus leben. Christus gibt uns so diese Freudigkeit dazu, diese Überwinderkraft zu haben. Und das, was oft schwerfällt im Alltag, kann ich durch die Auferstehungskraft Christi anpacken. Ich kann sagen, Herr, das muss nicht so bleiben. Ich will da im Gebet stehen, ich will mit anderen beten, ich will kämpfen. Ich möchte, Herr, auch für dich leben, für dein Reich. Weil das ist doch auch eine Botschaft, dass Ewigkeit so lukrativ ist. Die will ich mir doch gar nicht nehmen lassen. Nicht von Menschen, die das nicht für wichtig halten, die nur sagen, das Leben zählt, wie wir es jetzt gerade leben. Sondern wenn ich vom Ende her denke, von der Ewigkeit her denke, dann ist mein Leben doch jetzt gefragt. Dann will ich doch auch so leben, dass diese Kraft Gottes in meinem Leben da ist. Dass ich sage, Herr, diese Auferstehung, das soll weiterkommen. Ich will da nicht locker lassen. Überwinde du meine Probleme, die ich habe. Mein Denken manchmal, das so verrostet ist oder wie auch immer. Und mein Verhalten, das so nicklig ist. Herr, bitte verändere mich mit deiner Auferstehungskraft. Das sind Dinge, die darf man persönlich beten und darf man auch erleben, dass Gott das bei uns tut. Gott hat uns bis zum Lebensende sowieso in seiner Hand, wenn wir so mit ihm gehen. Und er denkt darüber hinaus, dass wir Ewigkeit haben bei ihm. Und aus den Kräften der Ewigkeit zu leben, das ist eine ganz starke Geschichte. Ich kürze mal ein bisschen ab. Vielleicht lese ich das einfach mal, ja. Eine kraftvolle Beziehung zu Jesus, die entsteht aus dieser Auferstehungskraft. Jesus ist bekümmert über verlorene Menschen. Das wird mir eigentlich bewusst. Jesus hat dem Tod die Macht genommen. In göttlicher Gemeinschaft lebt Jesus mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Jesu Liebe macht erfinderisch. Jesu Liebe begabt einfache Jünger. Jesu Liebe verändert seine Nachfolger. Und Jesus beruft und begabt seine Gemeinde. Vielleicht bis dahin. Ich denke, das tut er durch seine Auferstehungskraft, dass diese ganze Liebe Gottes in meinem Leben einfach zum Tragen kommt. Amen.